dass wir nicht alles doppelt und dreifach hören. So, wir begrüßen Sie alle zum Vortragsreihe zur zweiten Session mit dem Referat von Herrn Michael Opielka. Professor Michael Opielka arbeitet an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena und leitet als wissenschaftlicher Direktor für das ISO-Institut für Sozialpolitik. Dieses Institut hat er schon lange, nämlich 1987, die deutschsprachigen Zahlen sind ganz schwierig, zusammen mit André Gortz, das war ich beeindruckt, Georg Vorbruber und weiteren gegründet. Das ISO forscht eben auch zu soziale Nachhaltigkeit und zu sozialen im Allgemeinen. Herr Opielka studierte an den Universitäten Zürich und Tübingen Erziehungswissenschaften, Rechtswissenschaften und Soziologie. Er promovierte im Fach Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und er habilitierte mit der Venia Ligendi in Soziologie an der Universität Hamburg. Als Privatdozent lehrt er jetzt auch an der Fakultät für Wirtschaft und Sozialwissenschaft an der Universität Hamburg. Sein beruflicher Parcours ist ebenso breit wie sein Studiumsparcours. Er beginnt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Tübingen und Düsseldorf. Danach, also es ist zeitlich, habe ich es ein bisschen umgestellt, damit es eine Story gibt. Danach hat er an der Karl-Kümel-Stiftung für Kinder und Familie und am Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg gearbeitet. Auch war er Rektor und Geschäftsführer der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Spannend finde ich, dass Herr Opielka schon früh in seiner Karriere als wissenschaftlicher Referent für Sozialpolitik der Bundesfraktion der Grünen tätig war und sich da um soziale Nachhaltigkeit Gedanken gemacht hat. Und ich habe noch extra nachgegoogelt, in Wikipedia steht, er sei sozialpolitischer Vordenker der Grünen. An der Universität Leipzig war er ein Jahr lang Gastprofessor für soziale Nachhaltigkeit und eben früher aber hatte er schon diesen Ruf nach an die Ernst-Abbe-Hochschule in Jena gekriegt. Aus diesem beruflichen Werdegang als auch wie seiner Expertise sieht man, dass er breit disziplinär aufgestellt ist. Zudem bringt er besondere Expertise mit auf dem Gebiet der Sozialreformanalyse und der Politikberatung wird immer wieder von verschiedenen Organisationen angefragt. Natürlich hat Herr Opielka dementsprechend über sehr verschiedene Themen publiziert, nicht nur dieses Thema, wofür wir ihn eingeladen haben. Interessant finde ich wiederum den Titel seiner Diplomarbeit, also ihrer Diplomarbeit, Seele, das war 1983, Seele in Gut Gesellschaft, über das Gelingen und Scheitern kollektiver Sozialisation im Kibbutz ein kritisch-ökologischer Vergleich. Also irgendwie, das spannt sich so über ihr Leben hindurch. Weitere Titel sind quasi Engagement durch Bildung oder Bildung durch Engagement oder Care Work Salaries, The German Case and Beyond. Aber auch dann philosophischere Themen wie Gemeinschaft in Gesellschaft, Soziologie nach Hegel und Parsons. Oder das solidarische Bürgergeld oder Welfare Regime und Dienstleistungen, Vergleich USA-Deutschland. Oder eben wiederum sehr viel breiter, Kultur versus Religion, soziologische Analysen zu modernen Wertekonflikten. Also Sie sehen, es ist ein sehr breites Feld, das Herr Opielka abdeckt. Ich habe auch gesehen, das ist ziemlich sicher im Rahmen Ihrer Professur, dass Sie eben auch zu neuen elektronischen Medien und Suchtverhalten auch gearbeitet haben. Generell auch zu Themen sozialer Arbeit, also Gerechtigkeit und soziale Arbeit, sozialethische und sozialpolitische Perspektiven oder wiederum das Philosophische drin, der Sozialstaat als wahrer Staat, Hegels Beitrag zur politischen Soziologie. Aber eben uns interessiert vor allem das, was Sie zur Nachhaltigkeit gemacht haben. Das zieht sich so ein bisschen hindurch. Sie haben diesen Text auch geschrieben, den wir gelesen haben, soziale Nachhaltigkeit aus soziologischer Perspektive, soziale Nachhaltigkeit auf dem Weg zur Internalisierungsgesellschaft oder eben soziale Nachhaltigkeit als Wertproblem. Und von daher sind Sie als erster externer Vortragender bei uns eingeladen. Und Sie haben dieses breite Feld und wir freuen uns sehr auf das Referat, das Sie uns jetzt halten werden. Ich übergebe Ihnen gerne das Wort.
Ja, hallo. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bedauere außerordentlich, dass ich dieses schöne Wetter, was es hier bei uns hier gerade am Rhein gibt, ne, nicht in Fribourg genießen kann. Ich weiß nicht, bei Ihnen scheint auch die Sonne zu sein. Das ist sehr erfreulich. Ich wäre sehr gerne in Fribourg gewesen. Das bin ich jetzt nicht, sondern sitze jetzt hier genauer gesagt an der Sieg, aber die Sieg ist nah am Rhein und rede jetzt hier in einen Bildschirm hinein. Na denn, so ist die heutige Zeit, wir machen das Beste draus und schließen natürlich die Augen nicht direkt, aber manchmal kann man sich wissen, ich versuche jetzt irgendwie jetzt mal mein Ding zu öffnen. Wo haben wir es denn hier? Mal sehen, ob es klappt. Jetzt, schauen wir mal. Jetzt schaue ich mal, klappt es so? Können Sie meinen Bildschirm sehen?
Das klappt gut, ja.
Ja, und jetzt sehe ich rechts unten Frau Budowski, aber ich sehe mich nicht. Das ist nicht schlimm, ich kenne mich, ja. Ich hätte es immer nur ganz gut gefunden, ob ich überhaupt noch zu sehen bin. Also wenn jetzt irgendwas nicht klappen sollte, wir haben extra einen Vortest gemacht, Frau Budowski und Herr Künstler und ich, aber das hat nicht so richtig geklappt. Also mit Teams bin ich ganz unvertraut. Wir arbeiten mit dem kapitalistischen Zoom, weil es am besten funktioniert. So ist der Kapitalismus, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und mit Big Blue Button, was ich aber nicht gut leiden kann. Aber jetzt machen wir das Beste hier mit diesem Programm. Ich versuche... Sie sprechen aus dem Off auf mich ein, wenn sie mich nicht verstehen oder wenn ich plötzlich wegbreche oder nicht auftauche. Ne? Weil ich das selber leider nicht erkennen kann. Ich kann jetzt nur, ich habe keine Kontrolle über den Prozess. Ja, die Einladung von Ihnen war, also mal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Die Einladung war das Konzept sozialer Nachhaltigkeit und Herausforderungen für die Soziologie zu erörtern. Ich habe Ihnen dazu einen Text vorab gegeben gehabt, der sozusagen, wenn man so will, mehr oder weniger eine Kurzfassung einer Studie ist, eines Buches, was ich im Jahr 2017 veröffentlicht habe. Auf das Buch gehe ich nachher nochmal kurz ein. Das heißt Soziale Nachhaltigkeit auf dem Weg zur Internationalisierungsgesellschaft. Das ist bei Ökom erschienen. Das war eine Studie, die ich für das ISÖ, also das ich leite, das ist seit vielen Jahren, nicht seit 1897, das nicht, aber mehr oder weniger, also immer seit längerer Zeit, genau seit 1987, leite und dass ich damals nach meinem Ausscheiden aus der als Referent und als aus der Bundestagsfraktion der Grünen und als Sprecher der Grünen für Sozialpolitik auf Bundesebene dann gegründet habe, mit einigen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam und dass es immer noch gibt. Und das ISÖ, da haben wir diese Studie gemacht fürs IASS. Damals wurde Ottwin Renn, einer der neuen Direktoren, den ich eben schon etwas länger kannte. Und da haben wir diese Studie zur sozialen Nachhaltigkeit, habe ich die dann geschrieben. Und naja, also die ist natürlich für alles unvollkommen. Auch dieser Vortrag ist unvollkommen. Das haben wir im Vorfeld schon festgestellt. Ich werde jetzt ein bisschen blitzlichtartig bestimmte Dinge beleuchten. Vieles wird nicht vertieft sein. Sie quetschen mich einfach im Nachhinein aus. Sie im Nachhinein, es gibt noch eine Chance, hier eine gute halbe Stunde gemeinsam mit Ihnen und vor noch eine Runde, wo Sie im Gespräch untereinander sind, in einer kleinen Gruppe, sodass Sie auch Ihre Fragen, aber vor allem auch Ihre kritischen Anmerkungen zu dem, was ich Ihnen sage, denn wenn Sie was gelesen haben vorneweg und Sie sind ja in verschiedenen Semesterpassagen, vielleicht sind Sie auch externe Gäste jetzt bei dieser Vorlesungsreihe und sodass ich Sie gerne aufhören möchte, auch Ihre Beiträge, Ihre Meinungen zu formulieren. Denn in der Tat, dies werden wir noch sehen, das, was ich jetzt mit diskutiere, ist auch ein diskursives Feld. Es ist ein Feld der Komplikation. Ich beginne mit einer Zusammenfassung, die ich am Ende nochmal aufgreifen werde und mit der ich diskutieren werde. Die Zusammenfassung, die ist sozusagen, drückt das Kern, den Kern meiner Überlegungen aus. Nämlich, indem ich zum einen, wie Sie von mir gewünscht haben, einen Zusammenhang herstelle zwischen dem Diskurs über soziale Nachhaltigkeit und Soziologie überhaupt, also was überhaupt Soziologie ist, und indem ich sozusagen auch ein spezifischer, zweiter Punkt, ein spezifisches Konzept sozialer Nachhaltigkeit stark machte, was meiner Meinung nach und sträflicherweise völlig übersehen wird, völlig von ganz wenigen Kolleginnen und Kollegen überhaupt nur gesehen wird, meiner Meinung nach, und zwar seit Jahrzehnten nicht gesehen wird, obwohl es eigentlich auf der Hand liegt. Aber es hat Gründe und ich werde nicht über alle tiefen Gründe heute spekulieren können. Ich werde mich da auch jetzt in meinem Vortrag knapp fassen dazu, aber Sie können selbstverständlich, auch da gilt meine Einladung, haken Sie nach. Also meine beiden Thesen, Soziologie, Sozialpolitik und Sozialreform, Managen seit dem späten 19. Jahrhundert Ambivalenzen und Externalisierungen der kapitalistischen Entwicklung. Also diese Botschaft, Soziologie, Sozialpolitik, Sozialreform sind sozusagen nicht einfach nur Begleiterscheinungen des Kapitalismus, sondern sind sozusagen intellektuelle Reaktionen, akademische Reaktionen, geistige Reaktionen auf einen gewaltigen sozialen Wandel, wie er mit dem Begriff des Kapitalismus verbunden ist, der natürlich unterschiedlich interpretiert wird. Aber, das ist der entscheidende Punkt, Ambivalenzen beinhaltet und, das ist die zentrale Botschaft von Karl Marx bis, kann sagen, Max Weber bis eigentlich zu allen Vernünftigen, der Kapitalismus ist eben ein Externalisierungsprojekt, das heißt die Herausverlagerung von Problemen nach draußen, in dem Fall auch auf sozial Schwache, auf Menschen, die sozusagen sich nicht wehren können. Und Soziologie als Disziplin und, wie es Max Weber sehr schön sagte, angewandte Soziologie ist die Sozialpolitik. So hat es Max Weber formuliert. Ne? Und Sozialreform als angewandte Soziologie, die managen eben diese Externalisierungsprozesse. Und der zweite Punkt, den ich sage, etwa 100 Jahre später beginnt Nachhaltigkeitsforschung, beginnt eine Umweltpolitik und beginnt so eine Ökologisierungsbewegung. Seit dem späten 20. Jahrhundert die Ambivalenzen und Externalisierung der industrialistischen Entwicklung in die Hand zu nehmen und zu steuern. Beide Grundströmungen sozial nachhaltiger, also meine These ist, dass auch die Soziologie insgesamt, Soziologie selber als Disziplin und die Sozialpolitik insgesamt als Disziplin eine Grundströmung sozialer Nachhaltigkeit ist, auch wenn es früher natürlich nicht so genannt worden ist. Und die basieren beide auf der Rekombinierung und Mobilisierung ökonomischer, politischer, kultureller und ethischer Präferenzen. Also wer von Ihnen mit Parsons vertraut, sieht sofort diese Agil-Strömung, ökonomische, politische, kulturelle und ethische Präferenzen. Und sie zielen, und jetzt kommen wir zu einem, zugleich funktionalen und normativen Imperativ, nämlich sie zielen auf Internalisierung und auf die Internalisierungsgesellschaft. Wir werden genauer noch sehen, was es damit auf sich hat. Also ist es jetzt nur funktionalistisch, ist es nur normativistisch, ist es beides, ist es vielleicht sogar dialektisch? Das wäre das, was ich möchte. Vier Themen. Sie ahnen schon rechts oben, blind schon etwas auf. Das werde ich noch ein bisschen verfolgen. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen einprägen durch regelmäßiges sozusagen Verankern, wie die NLP-Leute das so sagen würden. Nämlich die Idee, dass wir nochmal die 17 Nachhaltigkeitsziele im Hinterkopf bewahren. Erste, wie sozial nachhaltig überhaupt gedacht wird oder besser nicht. Also ich beginne natürlich mit der kurzen Kritik von Nachhaltigkeitsdiskursen oder von sozialen Nachhaltigkeitsdiskursen. Das gehört sich in den Sozialwissenschaften, dass man erstmal die anderen beschimpft und sagt, ihr seid völlig unfähig, ihr könnt ja gar nichts, aber schaut her, schaut auf mich, wie toll ich das mache. So mache ich Energie natürlich auch vor. Und indem ich darüber reflektiere, relativiere ich es schon ein bisschen, aber gut, das ist natürlich jetzt auch nur ein rhetorischer Trick. Punkt 2 ist, das Problem des Holismus diskutiere ich. Der Ganzheitlichkeit ist ein Riesenproblem. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, laut immer sozusagen das Gespenst des Holismus. Man könnte auch sagen, das Gespenst, die Anforderung des Holismus, des ganzheitlichen Denkens da, und es ist ganz schön schwierig. Es geht leider nicht ohne, aber zugleich ist es sehr kompliziert. Dann werde ich das Thema soziale Nachhaltigkeit als Paradigma etwas vertiefen, genauer beleuchten, eben im Kontext meiner Ausgangsthese, indem ich das auf die Wohlfahrtsregimetheorie beziehe, indem ich hier sozusagen deutlich mache, dass wir uns in Richtung auch auf ein Nachhaltigkeitsregime bewegen. Und dann werde ich ein paar Nachgedanken so zum Ausklingen Forschungsfelder sozialer Nachhaltigkeit erwähnen, einfach um zu zeigen, dass ich mich auch mit praktischer empirischer Forschung beschäftige. Das ist also das, was ich jetzt hier mit Ihnen bespreche, nicht einfach nur irgendwelche philosophische Abstraktgedanken sind, die auch sehr wertvoll sein können, aber sondern dass das hier sozusagen klassische soziologische Lebenspraxis ist, die ich repräsentiere. Also hier, also Konzept der Nachhaltigkeit, Punkt 1. Sie haben sicherlich von dem Drei-Säulen-Modell gehört, ne? Nachhaltigkeitsdreieck, ne? Soziale Ökonomie, Ökologie, Drei-Säulen-Modell, Ökologie, Ökologie, Soziales. Haben Sie alle, kann man alles im Internet finden oder gar Zauberscheibe der Nachhaltigkeit, hat es mal ein Kollege von der FEST genannt. Wie auch immer. Also das sind sozusagen verschiedene Begriffe. Was ist damit gemeint? Das kann ich nicht wirklich vertiefen. Andeutungsweise, klar, zuerst gab es die ökologische Diskussion hier, die Ökologie, Brundtland-Bericht, Grenzen des Wachstums, Meadows in den 70er Jahren, Ökologie wurde hochgehängt, dann kamen sofort die Ökonomen auf, sagten, ja, es geht aber nicht für Ökologie, es muss ja ökonomisch passen, wir können es ja nicht einfach Ökologie unbegrenzt leisten. Also kamen die Ökonomen auf und sagten, es geht aber nicht. Dann kaum sind die Ökonomie, ist die Wirtschaft, da kommen sofort die Gewerkschaften, sagten wir, ja, also soziale Gerechtigkeit muss aber auch sein, schon haben wir ein Dreieck. Also kaum ist die Ökologie da, landet der klassische Kapitalismus natürlich auch auf der Bühne. So kann man es interpretieren, so interpretiere ich das und so, glaube ich, ist es auch gewesen. Schauen wir weiter. Ja, aber wie wird es heute? Ich habe eine Studie aus dem Jahr 2020 für das Europäische Parlament, eine schöne Überblicksstudie, jetzt keine große intellektuelle Höchstleistung, 130 Seiten, Social Sustainability, Concepts and Benchmarks, ein fleißiges Zusammentragen der sozialen Nachhaltigkeitsdiskurse, unbedingt lesen wird. Ich habe Ihnen den Link am Ende, auch habe ich die Literatur immer aufgelistet. Da haben sie jetzt überlegt, zum Beispiel, ja, also 80er Jahre war Environmental im Zentrum, also Ökologie, Sozial, kleine Ökonomie größer, dann wurde Environmental kleiner, Ökonomie größer, Sozial auch. Und jetzt heute sei es irgendwie drei gleich große Kreise. Tja, also Theorie kann man das ja nicht gerade nennen, aber ist halt ein Bild. Ne? Bilder sind ja auch nicht das Schlechteste. Was haben wir noch für ein Bild? Ja, aus derselben Studie, was finden wir noch? Hopp, na, wo geht's weiter? Ja, hier wird es noch komplizierter, sieht dann komplizierter aus hier aus derselben Studie. Aha, soziale Nachhaltigkeit, Drei-Säulen-Modelle, ein Dreiecks-Modell. Constraint to other pillars oder sustainability as a foundation for the other priorities of sustainability. Also was sich ja Leute halt so ausdenken. Das hat alles mit Theorie nichts zu tun, aber mal mit, auch mit Gedanken. Ne? Dann as a causal mechanism, Also irgend so eine Art Linienbewegung, aha, soziale Sachen ganz am Anfang oder sustainability as a place-based, process-oriented, fully integrated, whatever. Place-based, das bedeutet vermutlich Raumbezogenheit, irgendwie sowas, prozessorientiert. Also all die Codes, die in den Sozialwissenschaften heute so gerne, vielleicht akteursorientiert, irgendwas. Also Begrifflichkeiten, die man durch die Gegend wirft und die dann gebildet wirken. Aber ist es wirklich Theorie? Natürlich ist das keine Theorie. Deshalb schauen wir uns, bevor wir weiter uns in so einer sinnlosen Theoriefragmenten verlieren, auf die Praxis, bevor wir da wieder auf die Theorie gehen. Aber bevor wir auf die Praxis gehen, schauen wir mal, was machen andere Kollegen. Hier zum Beispiel Sigmar Neckel, Kollege, der kommt auch, wird in Kürze auch gleich genauso ein alter Herr wie ich, ein alter weißer Mann wie ich, genau gleiches Jahrgang. Der kommt in Kürze auch zu Ihnen, der leitet mit einem anderen Kollegen Adloff ein DFG-Kolleg, ein Kolleg-Forschungsgruppe Zukunft der Nachhaltigkeit, der hat ein Buch, eine Studie oder ein Büchlein, kann man sagen, ein kleines Buch auch veröffentlicht mit seinen Mitarbeitern zusammen als eine Art Forschungsprogramm. Da schreibt er, die sozialökologische Perspektive bezieht sich auf Nachhaltigkeit. Daher nicht als ein normativ, also die soziologische, also die er meint, ne? Aber, also gut, aus seiner Sicht, die bezieht sich dann nicht als eine normative Leitidee, die per se schon was Wünschenswertes bezeichnet und für deren Umsetzung man allein die gesellschaftlichen Voraussetzungen und funktionalen Erfordernisse schaffen sollte, wie dies zumeist die Vorgehensweise der gängigen Nachhaltigkeitsforschung ist. So eben Neckel, der meint also die Future Earth und sowas, ist ja mein von der DFG finanziert. Das ist also irgendwie in so Wishful Thinking Abteilung an Punkt. Stattdessen nimmt sie also die Christologie, die er vertritt, Nachhaltigkeit ging um eine problemorientierte und reflexive Position ein, die auch Widersprüchlichkeiten, Dilemmata und Paradoxien von Nachhaltigkeit nicht ausspart. Also ich dachte, als ich das las, habe ich gedacht, also ich habe bis so erzogen worden, auch schon als Student. Ich war auch früh schon Student, ne? Also mit war ich keine 20. Dass man immer so sei. Also ich habe das gar nicht als etwas Verwunderliches erachtet, dass man problemorientiert und reflexiv ist und dass man Widersprüchlichkeiten nicht ausspart. Fand ich bisher eigentlich normal. Aber gut, vielleicht muss man das heute ja sagen, weil das nicht üblich ist. Ich habe das nicht genau verstanden. Aber noch ein weiteres Argument. Jetzt geht es dann ein bisschen gesellschaftskritischer, sagt Kollege Neckel. Als Rechtfertigungsmuster verstanden könnte Nachhaltigkeit den grünen Kapitalismus der Zukunft mit der Imagination eines neuen Fortschrittsoptimismus ausstatten, der sich der vermeintlichen Lernfähigkeit der modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verleiht. Ah, hören schon Kapitalismuskritik raus. Deep Green Capitalism, ah, geht es um was Böses. Ja, denn jetzt weiter, Neckel, gilt bis heute als ausgemacht, dass die Soziologie ein Kind des Kapitalismus ist. Gilt bis heute als ausgemacht, dass die Soziologie ein Kind des Kapitalismus ist. Klammer auf, also, ihr habt zwar immer einen habilitierten Soziologie, für mich war das bisher nicht ausgemacht, aber gut. Ich habe vielleicht falsch gelernt und sich epistemisch weiter im Text anhand seiner Probleme herausbildete, das mag sein, dass sie mit anderen Worten kapitalistische Moderne und moderne Soziologie gegenseitig konstituiert haben. So begründen die Tendenzen einer postkapitalistischen Gesellschaft die Aussichtssoziologie jenseits der Horizonte eines kapitalistischen Zeitalters zu betreiben. Na, das klingt ja sozusagen wirklich utopistisch. Also, wir machen jetzt postkapitalistische soziale Nachhaltigkeit und dann haben wir auch eine postkapitalistische Soziologie. Kurz, Sie merken schon, wir sind mitten im Thema der Utopie, mitten im Thema der Fantasie, mitten im Thema auch der Politik. Möglich. Aber wir wollen natürlich ein bisschen zurückbinden auf die Wissenschaft. Wir wollen ein bisschen wissenschaftlich sein. Jedenfalls ist es mein Bestreben. Und deswegen schauen wir uns kurz mal die Fakten an. Was hat die Weltgesellschaft zu diesem Thema beizutragen? Wir sind ja quasi nur im Warming-up meines Vortrags. Schauen uns die Vertragsdatenkonferenzen an, Conference of the Parties, hier zu dem ganzen Themenfeld Nachhaltigkeit. Da gab es COP1 Berlin, damals übrigens Bundesumweltministerin Angela Merkel, sah sie noch jünger aus, aber gut, das ist bei uns allen so gewesen. Vor 25 Jahren sahen wir eben wieder jünger aus, oder? Wie viele von Ihnen, sie sah noch gar nicht aus. Das gab sie noch gar nicht. Das ist natürlich dann noch schlechter auf Fotos zu bannen, aber bei Merkel konnte man das. Dann ging es weiter. Kyoto-Protokoll, davon haben Sie sicher gehört. Bali war natürlich schön. Ein Freund von mir war dort auf der Konferenz, sagte, muss sehr schön gewesen sein. Gut, es ist natürlich schön, wenn man seine Nachhaltigkeitskonferenzen in der ganzen Welt machen kann. Dann Kopenhagen, haben Sie auch davon schon gehört? Dann Paris, Paris-Abkommen, haben Sie gehört? Trump ist dafür bekannt geworden, dass er da austrat. Biden bekannt, dass er da eintrat. Und dann im Herbst 2015 wurden die Sustainable Development Goals formuliert von der Vereinten Nationen. Davon haben Sie ja gelesen, das habe ich angesprochen. Ich will das Bild mal an die Wand werfen. Und zwar hier ein Bild hier vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, was da alles damit schwingt. Also ganz große Themen, ne? Mensch, Wohlstand, Partnerschaft, Planet, Frieden. Also hier erfüllt sich sozusagen Menschheitsträume in diesem Nachhaltigkeitsziel. Auch das sei es bitte nicht so, ich meine es gar nicht so ironisch, ich meine es ganz ernsthaft, so wie das Kant mit seiner Schrift vom ewigen Frieden auch sehr ernst genommen hat. Ich meine es auch sehr ernst, weil ich glaube, wir haben die Verpflichtung, auch ernsthaft zu sein. Aber ich kann nicht immer nur ernsthaft sein, da würde ich ja anfangen zu weinen. Also ab und zu bin ich ironisch, das nehmen Sie aber bitte nicht böse, meine ich böse, außer wenn ich manchmal bin ich ironisch meines Böse, aber das ist dann, geht dann so ein bisschen durcheinander. Muss auch nicht immer alles ganz klar sein. Sie können es ja später nachlesen oder nachhören. So, das ist so, was hier in Deutschland als Fantasie da ist. Dann schauen wir uns mal hier an, hier diese Nachhaltigkeitsziele, 17 Ziele, 169 Unterziele, 320, 350 Indikatoren, ein Riesenprogramm. Ich habe jetzt hier mal sehen, so ein kleines Sternchen. Ich habe da mal diese Nachhaltigkeitsziele markiert, die man als soziale Nachhaltigkeitsziele markieren kann. Und zwar mit etwas größeren Sternchen. Diejenigen, die Ziele, die offensichtlich Nachhaltigkeitsziele sind, wie keine Armut, und dann mit einem kleineren Sternchen, wo man sagen muss, da ist so Mischziele. Ne? Aber wir landen bei irgendwie 10 bis 12 Zielen, die eigentlich soziale Ziele sind, soziale Nachhaltigkeitsziele sind bei diesen SDGs. Das ist den meisten Leuten nicht so richtig klar, aber was die zentrale Botschaft ist, zum ersten Mal, und das wissen die Akteure auch, wenn Sie mal weiter für sich vertiefen, dass zum ersten Mal wurden in internationalen Dokumenten systematisch, mehr oder weniger systematisch, sagen wir mal richtig, systematisch geht, dann sollte ich nicht. Weil man muss sich ja irgendwie einigen, und Politik ist ja kein Wissenschaftslabor, hat man systematisch, soweit man es eben kann in der Politik, soziale Ziele und ökologische Ziele in eine komplexe Agenda zusammengepackt, eben die früheren Rio-Ziele, die ökologischen Ziele und die Millennium Development Goals, die Entwicklungsziele in ein großes Paket an Menschheitszielen in der Agenda 2030 zusammengepackt. Das sozusagen ist die Botschaft. Und da sind natürlich viele meiner linken Freunde, die sagen, oh, so ein Quatsch, das ist also Quatsch, was soll die UN? Die UN ist ein kapitalistischer Betrieb. Gut, das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Und bei der UN sind ja auch China dabei. Gut, China, Nordkorea, da bin ich sogar auch Mitglied, ist auch nicht so direkt kapitalistisch, Venezuela auch nicht. Wir wissen, lassen wir mal alles dahingestellt, was die Begriffe sollen. Jedenfalls ist es eine Weltgesellschaft, Weltgemeinschaft und die bemüht sich hier, was Gutes zu erreichen. Alle Mitgliedstaaten müssen sich übrigens tapfer dran halten. Ob sie es tun, wird kontrolliert und ohne Bevölkerung geht natürlich nichts. Darauf kommen wir dahin noch zur Bevölkerung. Ist auch nicht ganz unwichtig. Jetzt schauen wir uns mal an. Wo haben wir jetzt hier? Also gehen wir zum zweiten Themenfeld, nämlich Holismus. Habe ich schon angekündigt gehabt, Holismus meint ganzheitliches Denken. Sie ahnen schon, wenn ich so ein Riesenprojekt machen will, soziale, ökologische Ziele zusammenbringen, ja, uff, auf welche Informationsgrundlage, was muss denn da alles rein, was muss da alles reingepackt werden? Und da bringe ich mal sozusagen drei Spiegelstriche ein. Eben ist es eher eine Theorie, dieses holistische Denken, das ganzheitliche Denken, oder ist es eine Folge von Praxis? Also ist es sozusagen eine Anforderung von Praxis, der man sich gar nicht entziehen kann, oder hat es einfach nur Folgen für die Praxis? Also Theorie, wenn wir gleich mal anschauen, Folge eben, ich habe IPBES, also zum Beispiel dieses internationale Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services notiert und natürlich die IPCC, davon haben Sie sicher schon gehört, Intergovernmental Panel on Climate Change. Das sind diejenigen, die immer die neuen Klimaziele in Frage stellen oder neu verkünden. Also 1%, 1,5, 2, 3, 2,2 und so weiter. Oder in welchen Feldern? Nachhaltigkeitsrichtlinien, es gibt überall Nachhaltigkeitsberichte, es gibt Nachhaltigkeitsziele auch auf kommunaler Ebene, auch in der Schweiz. Die Schweiz ist ja auch Mitglied der Vereinten Nationen, wie Sie vermutlich wissen. Nicht zuletzt haben die Vereinten Nationen in Genf auch den ein oder anderen Sitz, nicht bloß in New York. Also schauen wir uns mal weiter an. Was heißt das hier? Mal ein Beispiel. Ich habe mal eine Studie gemacht, die habe ich mal für die Diakonie in Schleswig-Holstein gemacht, also ich mit meinem Institut zusammen, mit meinem Team. Und Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein ist ganz weit weg im Norden. Und da haben wir nämlich versucht, diese 17 Development Goals als einen Beitrag zur Umsetzung der SDGs zu verstehen. Ich bringe das jetzt nicht, weil ich jetzt inhaltlich darüber reden möchte, weil da haben wir die Zeit nicht. Die Frage, wie kann man überall, vor allem auch im ländlichen Raum, alt werden? Das war die Frage. Da haben wir uns mal hingesetzt und mal geguckt, ja, wie wirken denn diese Sustainable Development Goals, wie kann man die jetzt da mal anwenden? Kann man so eine Grafik zum Beispiel, ne? Aber die Trend, haben wir sieben Trendanalysen gemacht, also wie würden in den nächsten 30 Jahren etwa sich die Gesellschaft entwickeln? Was wissen wir, also Zukunft, ich bin eben auch Zukunftsforscher, ich leitete unter anderem auch noch ein paar Jahre lang das Institut für Zukunfts- Studien- und Technologiebewertung in Berlin als Zukunftsforscher. Das heißt, wie geht man mit Zukunft um? Da haben wir mal geguckt, haben wir die SDGs mit diesen Trendanalysen in Verbindung gesetzt. Da ist es schon ganz schön kompliziert. Alles hängt mit allem zusammen, aber wie genau, mit welchen Kategorien, lassen wir mal dahingestellt. Es wird noch komplizierter. Ich will nochmal deutlich machen, Holismus ist leider kompliziert. Gehen wir weiter. Hier zum Beispiel eine andere Studie, David Kautz und andere, Policy Coins to Achieve the SDGs Using Integrated Simulation Models to Assess Effective Policies aus der Zeitschrift Sustainability Sciences. Ja, ein eindeutige Nachhaltigkeitszeitschrift, und hier geht es um die Modellierung, Simulationsmodelle. Und das macht natürlich die Quantis unter uns sehr gerne, dass sie, mache ich auch manchmal ganz gerne, Simulationsmodelle machen, wie verschiebt sie was mit wem. Und dann merken wir, hoch, ganz schön kompliziert. Overview of the SDG subsectors, the outer green field includes the environment, the subsectors, the middle red field, the society subsectors, the inner green field, the economy and governance subsectors. Komisch, warum die jetzt komisch, da jetzt irgendwie außen grün und dann mittel society und dann innen drin Economy and Governance. Komische Gliederung, hat sicherlich keinerlei soziologische Relevanz, aber hat sich halt irgendeiner ausgedacht, der zählt, der halt Zahlensimulationen macht. Aber Welt ist kompliziert, mehr wollte ich damit gar nicht sagen mit den Bildern. Dann kommt noch ein letztes Bild, das ist ein bisschen seriöser hier, von der ICSU. ICSU ist International Council of Scientific Unions. Das ist die Dachvereinigung der Wissenschaftsgesellschaften, also zum Beispiel der DFG, Deutschland ist da drin, oder der, in der Schweiz ist es die der NSF, glaube ich, ne? SNF, Schweizerische Nationalfonds, genau. Der ist zum Beispiel Mitglied da drin in der ICSU. Also hier haben wir also die Spitzenorganisation der Wissenschaften da drin, da haben sie auch was gemacht. Eine Studie gemacht, Guide to SD Interactions, das ist ein Schreibfehler drin. Also Interactions, die Interaktionen von SDG, wie wird zum Beispiel SDG 7, bezahlbare, saubere Energie, da hatte ich vorhin einen kleinen Blitz ran gemacht mit anderen SDGs, also mit dem SDG 1 zum Beispiel, Armut. Wie hängt es zusammen? Ist natürlich von größerer Bedeutung zusammenhängt und so weiter. Also da versuche ich es mal hier, da erstmal konzeptionelle Ordnung zu erreichen und dann System, dann vielleicht dann auch empirische Ordnung zu erreichen. Warum sage ich das? Ne? Weil manche Soziologen sind nach wie vor der Meinung, ich habe auch solche Kollegen bei mir im Kollegas, oh, Ganzheitlichkeit, das ist was Reaktionäres, die Nazis wollten ganzheitlich, naja, die Nazis haben von ganzheitlich geredet, wollten aber natürlich keine Ganzheitlichkeit, vor allem keine im Denken. Also, aber ein ordentlicher Soziologe, Soziologin will immer Ganzheitlichkeit, was denn sonst? Und es war ganz schön anspruchsvoll. Also erstmal, Forschungsparadigmus sozial fordert eine holistische Forschungspraxis, die enorme Anforderungen an Konzeptualisierung, Indexierung, Skalierung und so fort und an Auswertungsstrategien stellt und Überforderungen nahelegt. Das Problem ist aber, dass darauf will ich es jetzt schon, je nachdem, in welcher Lebensphase Sie sind, wenn Sie jung sind, dann merken Sie es, wenn Sie alt sind, wissen Sie es. Ein Problem ist, dass Indexierungen ohne normative Privilegierung von Indikatoren nicht möglich sind. Das ist einfach so. Also bei den SDGs gibt es zum Beispiel einen Indikator für SDG 8, Geldautomat pro Kopf der Bevölkerung. Aber ist der genauso wichtig wie der Bevölkerungsanteil, der in absoluter Armut lebt? Ja, offensichtlich natürlich nicht. Also das heißt, ich muss unterschiedliche Indizes unterschiedlich privilegieren. Gehen wir weiter. Hier sind wir zum nächsten Themenfeld. Zweitens, nachhaltiger als Paradigma. Schauen wir uns mal genauer an. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht. Erstmal bin ich rangegangen, schon was, wo wird überhaupt zum Thema Sozialnachhaltigkeit geredet? Ich habe Ihnen ja schon diese Modelle an die Wand geworfen vorher, diese Sache mit diesen Säulenmodellen. Na, aber kann man ein bisschen anders rangehen? Themen, wo taucht es eigentlich auf? Da kommt also wieder mein parsonianisches, das reformuliertes Paradigma taucht auf. Will ich jetzt nicht würde zu weit gehen, es sollen Ihre Kollegen in Fribourg mit Ihnen machen. Na, das ist jetzt nicht mein Job, Ihnen Parsons nachzubringen und geschweige denn Hegel. Das ist noch komplizierter, wobei letztes Jahr Hegeljahr war, auch ein schönes Jahr. Hegel war uns auch mal in der Schweiz, eigentlich nur kurz. Epistemisches, also erstmal, wenn wir über so nachdenken, also faktisches, also zum Beispiel gibt es ganze Forschungsprogramme in Deutschland, Bundesforschungsministerium, sozialökologische Forschung, da schaut man empirische Forschung zu sozialer Nachhaltigkeit. Also wo ist eine gesellschaftliche Dimension bei Wasserproblemen, bei Ernährungsproblemen, bei Landwirtschaftsproblemen und so weiter. Also Faktensammlung. Dann gibt es eine politische Perspektive, nämlich die Anwendungs- und Transferorientierung, dass ich soziale Nachhaltigkeit unter dem Gesichtspunkt der Politik beleuchte, aber natürlich wissenschaftlich. Als Anwendungs- und Transferorientierung, Reallabore sind so ein neuer Begriff, der heute oft auftaucht. Dann dritte Perspektive ist die Frage der organisatorischen Verfassung von sozialer Nachhaltigkeit als Wissenschaft, nämlich das Problem der Interdisziplinarität, der Transdisziplinarität, also dass sozusagen Transdisziplinen entstehen, so wie soziale Arbeit war auch so eine Transdisziplin. Oder heute Sustainability Sciences als eine eigene Disziplin. Oder vielleicht sogar schon als eine Neodisziplin. Schauen wir mal. Und last but not least gibt es natürlich auch diese epistemische Frage. Also kann man überhaupt über diese Fragen, die ich gerade angesprochen habe, erkenntnistheoretisch nachdenken. Wie kann ich überhaupt systemisch so komplexe Sachverhalte wahrnehmen, was muss ich dazu können und so weiter und so weiter. Nochmal im Vorrang, denn ich habe das ja vorher schon mal erwähnt, aber ich will es nochmal an die Wand werfen, damit man sich das nicht vergisst. Das finden Sie ganz häufig in der Literatur, auch bei Wikipedia habe ich einen Eintrag, den finden Sie dann in einer Präsentation. Also es gibt immer viele Kollegen und Kolleginnen, die mit so primitivem Geschirr herumlaufen. Ne? Also ein bisschen unverantwortlich, aber gut, so sind die Menschen eben. Hauptsache, sie verdienen ihr Beamtengehalt. Also, drei Säulenmodell der Nachhaltigkeit wird oft so erwähnt. Alle Bereiche werden als gleich wichtig und gleichberechtigt angesehen. Aber was heißt es eigentlich genau? Kann nur gleichrichtig, dann gibt es ein Vorrangmodell Ökologie. Also Kollegen in meiner Institute, was ich geleitet habe, die sagen, Ökologie hat aber Vorrang. Ne? Und das Soziale, das Wirtschaftliche muss sich dem unterordnen. Keine Wirtschaft aber ohne eine Gesellschaft und keine Gesellschaft ohne Ökologie. Tja, irgendwie auch trivial, ist ja klar, ich meine, Wirtschaft ohne Planet, ich meine, wo soll die stattfinden? Irgendwo im Kosmos, auf dem Mars oder wo? Ich meine, was soll das, ne? Sie haben sich auch irgendwie denken, ne? Ja, aber Das ist ja nur nicht wirklich Theorie. Aber gut, lass mal diese subtheoretischen Zusammenhänge wieder auf die Seite, aber schauen wir uns mal ernsthaftere Fragen an. Nämlich nochmal, also Forschungsparadigma Sozialarchäologie muss in 4 konzeptionelle Zugänge ausdifferenziert werden, eben als sozialwissenschaftlichen Zugang zu Nachhaltigkeitsphänomenen, das war diese erste Faktendimension. Jetzt gehen wir weiter, aber jetzt habe ich noch eine andere Perspektive, nämlich als sozial nachhaltig im Rahmen des Drei-Säulen-Modells, nämlich der Fokus Ungleichheit, jetzt wird es theoretischer, als holistisches Transformationsprogramm und als Politikkonzept. Boah, das haben Sie aber nie gehört. Wenn Sie Vorbereitungstext gelesen haben, dann haben Sie es gehört. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal hier nochmal an, im Bild hier, ne, als sozusagen sozialwissenschaftliche Umweltforschung, ne, SURF habe ich ja schon erwähnt, dann mit dem kleinen S, das finden Sie ganz häufig, auch Kolleginnen, die jetzt von mir, die auch in anderen Sachen, die ich eingeladen habe, auch erschienen sind, die werden ähnlich sagen, Sozialnachhaltigkeit ist für mich diese soziale Säule, das ist für mich das Linke, nämlich die Ungleichverteilung. Ungleichheit zu kritisieren, Sozialpolitik im engeren Sinn als Verteilungskampf, das oder das Verteilungskampfwissenschaft, das ist Sozialnachhaltigkeit. Oder wir haben Sozialnachhaltigkeit als ein Gemeinschaftsprogramm, sozusagen als holistisches Transformationsprogramm. Das finden Sie auch bei Leuten wie Schneidewind und anderen, die sagen, ja, das ist so eine Art gemeinschaftliche Rekombination von Möglichkeiten. Ja, man könnte günstig, wenn man Harald Welzer und andere dazu kommen, dass sie auch in diese Richtung hinzuordnen, also als so eine Art analytisch angewandtes Transformationsprogramm. Und dann gibt es aber noch eine vierte Dimension als ein Politikkonzept, auf das wir gerne mal vertiefend eingehen, nämlich als eine Art Wohlfahrtsregime-Typ. Ja, das wollen die meisten Leute gar nicht hören, kennen sie aber auch gar nicht, weil Wohlfahrtsregime haben sie gar nicht gelesen. Natürlich, Sie, die jetzt zuhören haben, kennen es natürlich alle, S.P. Anderson und Co., aber der Rest der Bevölkerung ist davon ganz unbeleckt, vor allem der Politik, aber es ist schade, denn es wäre nicht schlecht, wenn man das mal kennt, denn da lernt man doch einiges dazu. So, da komme ich jetzt mal dazu, was heißt es konkret? Ja, ich habe einen kurzer Werbeblock hier, dieses Buch will ich doch mal empfehlen, na, da können Sie alles nachlesen, das können Sie jetzt nicht umsonst, müssen Sie kaufen oder Bibliothek ausleihen, das Recht hier gibt es umsonst, na, das sozusagen ist ein Symposium, was wir zu diesem Buch gemacht haben, eben am IASS in Potsdam, das können Sie im Internet runterladen. So, schauen wir uns weiter. Also, hier nochmal diese 4 Dimensionen. Alle, aber jetzt kommt meine Pointe. Alle 4 Dimensionen haben ihre Berechtigung. Ich sage nicht nur die eine. Alle, jetzt kommt der Hegelianer in mir, der Parsonianer, alles Wirkliche ist vernünftig. Ja, was wirklich ist, ist eben auch vernünftig, auch wenn es mir nicht passt. Also alle 4 Dimensionen haben ihre Berechtigung. Was heißt es genau? Jetzt schauen wir uns mal diese 4. Dimension an, nämlich die Sache mit dem Wohlfahrtsregime. Auch das kann ich natürlich jetzt nur andeuten. Das ist jetzt ein Riesengebiet, da müssen meine Studierenden in Jena, die knausern damit oder die knabbern daran und schimpfen, dass man dazu Klausurfragen beantworten muss, mache ich mittlerweile, empfiehlt sich, weil diese Leute sonst nämlich nicht lernen, weil sie sonst wegducken, wollen sie nicht wahrhaben, aber wenn sie das mal dann lernen mussten, dann merken sie, ah, wie interessant, plötzlich wieder was von der Gesellschaft verstanden. Das ist eben der Punkt, die Botschaft von S.P. Anderson gewesen, seinen 3 Worlds of Welfare Capitalism, seinem berühmten Buch 1900, 90, 91 damals erschienen. Also auch schon eine Weile her. Und was seine Grundidee war, dass er diesen drei politischen Grundideen, liberal, konservativ, sozialistisch oder sozialdemokratisch, dass er da versuchte nachzuschauen, inwieweit die vorhandenen Wohlfahrtsstaatsmodelle oder Welfare Capitalism, er geht weiter, Wohlfahrtskapitalismen, hier sozusagen auch empirisch begründet mit Steuerungsideen, mit soziologischen Steuerungsideen kombiniert werden können und B, mit normativen Ideen. Das ist jetzt die Pointe. Also weil sie ein Governance-Modell sind und zugleich ein normativ-analytisches Modell sind. Und das war seine Idee, seine These, die hatte ich für vollkommen richtig, als ein kultursoziologisches und steuerungstheoretisches Modell sind. Und ich habe das ein bisschen weiterentwickelt, habe dann noch ein viertes Modell dazugenommen. Das war unter anderem halt mir eine Studie, die ich mal mit einem Kollegen, damals Präsident der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik, Erwin Karigé, haben wir mal eine Studie gemacht und dann auch eine Konferenz gemacht über die Schweiz. Das ist schon ein paar Jahre her, Wohlstand durch Gerechtigkeit hieß das Buch. Und da bin ich auf die Idee gekommen, in dem Kontext, dank der Schweiz bin ich auf die Idee des Garantismus gekommen, als eine Idee, aber da habe ich gemerkt, nee, dahinter steckt eine Theorie, nämlich die Idee dieses Vierer-Typologie von Parsons und Hegel hier mit einzubauen. Das kann ich jetzt nicht vertiefen, ich kann es nur andeuten. Also die Andeutung ist, wir haben vier Grundformen sozialer, gesellschaftlicher Steuerung, nämlich Markt, Staat, also Marktsteuerung, staatliche Steuerung, also planwirtschaftliche Steuerung. Wir haben eine gemeinschaftliche Steuerung, also Moral nennt man das sozusagen in der klassischen Soziologie, bei Durkheim und Co. Und wir haben eine ethische Möglichkeit, also eine legitimative Steuerung. Jetzt Moral und Ethik verstanden wie die deutsche Diskurse, auch bei Luhmann, Moral, Ethik als Reflexionstheorie der Moral. Nicht Moral und Ethik, wie es in Englischsprache ist, wenn ja umgekehrt. Da ist nämlich Ethics die Moral im Deutschen und Moral ist die Ethik im Deutschen, ein bisschen durcheinander. Aber das haben Sie alles im Studium ja sicher schon gelernt. Deshalb wiederhole ich ja nur. Also diese vier Grundideen, Markt, Staat, Moral, Ethik, also und hier die Idee, dass eben gemeinschaftliche Systeme, und das ist eine ganz wichtige Pointe bei S.P. Anderson gewesen, zu würdigen, dass auch die Konservativen eine Wohlfahrtsidee haben. Das sind nämlich die meisten linken Kollegen, die waren konservativ, auch gar keine Idee. Es gibt eine liberale Idee, das ist klar, die gibt es natürlich, das ist sie nicht vermeiden. Milton Friedman, Hayek und Co. finden wir ganz übel. Ne? Es gibt natürlich eine sozialistische Idee, die finden wir ganz toll. Und die Konservativen haben nichts. Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Da hat SPD gesagt, nee, so einfach ist es nicht. Konservative haben auch eine Idee, sie ist sogar ziemlich wichtig. Ne? Kersberg und andere haben dann herausgearbeitet, dass die konservative Wohlfahrtsregie, die sogar konstitutiv ist für die europäische Wohlfahrtsprogrammatik. Ich meine, wir sprechen auch vom Bismarckschen Modell. Und wird auf die Schweiz. Kaufmann hat rausgearbeitet, dass die ersten Wohlfahrtsideen im konservativen Zürich der 1830er, 40er Jahre aufgetreten sind. Also das heißt, es gibt auch eine konservative, gemeinschaftsbezogene Wohlfahrtsprogrammatik von allergrößter Bedeutung. Eine korporatistische Idee. Kommunitaristisch, etatistisch, aber eine kooperatistische Programmatik. So, kann ich jetzt nicht weiter vertiefen, die Wohlfahrtsidee, aber jetzt für die Nachhaltigkeit. Denn da geht es ganz ähnlich zu. Ich vertiefe es gleich nochmal, damit Sie nicht gleich so erschüttert sind, weil es vielleicht ein bisschen abstrakt erscheint oder vielleicht ein bisschen hergeholt. Das haben wir nicht hergeholt, sondern es ist analytisch meiner Meinung nach begründet. Nämlich, Vertreter der liberalen Wohlfahrtsprogrammatik Sie stehen auch zu Ideen der sozialen Nachhaltigkeit eher skeptisch. Warum? Ja, weil die eher auf die Marktdurchsetzung zielen. Ne? Einzelakteure, der Individualakteur ist sagen wir, methodologische Individualismus, wie die Epistemiker sagen, ist für den Liberalen kennzeichnet, also ist er skeptisch gegenüber allen Sozialprogrammatiken, egal woher die kommen. Außer die Sozialprogrammatiken beinhalten nur den Individualismus, dann sind sie natürlich dafür. Sozialismus, sozialdemokratisch, die haben ein eher enges Konzept von sozialer Nachhaltigkeit. Ich habe es vor mit dem kleinen S bezeichnet. Also für die ist Nachhaltigkeit, also wenn sie sich sozial beschäftigen, ist eher ein Verteilungsproblem. Das finden sie ganz, ganz häufig. Ganz, ganz häufig. Also international auch. Das ist aber normal, weil Marxisten halt da überall drin sitzen in den Organen. Und das ist ein marxistisch ausgebildete, geschult wäre zu viel gesagt. Ich habe noch meinen Kapitalkurs gemacht, nur als Student. Wir waren fleißig. Aber die heutigen, die haben dann mehr so Codes oder mehr so Begrifflichkeiten aufgeschnappt. Na egal. Jedenfalls, also enges Konzept sozialer Nachhaltigkeit. Die Konservativen, ja, die haben auch ein Konzept sozialer Nachhaltigkeit. Das ist aber ganz anders als das. Das sollte man aber auch würdigen. Denn die Konservativen, für die ist das, ich habe es mal internal genannt. Also für konservative soziale Nachhaltigkeit etwas, was sie gesellschaftsintern sehen, sozialintern, nämlich Familie, gemeinschaftsintern. Also Erbrecht, sowas spielt eine Rolle. Familienbetriebe sollen geschützt werden. Schwarze Null, gut, da haben die Liberalen auch ein Programm, aber die Konservativen auch. Die CDU ist ein Markenkern, die schwarze Null. Komisch, warum ist es ein Markenkern? Ja, weil es eben internale Nachhaltigkeit ist. Und Garantisten wiederum, die haben so ein weites Konzept von sozialer Nachhaltigkeit. Die wollen gleich die ganze Welt verändern. Das sind die SDG-Vertreter, also alles muss anders werden. Die Welt, so wie es ist überhaupt nicht schön, überhaupt nicht gut. Wir machen alles besser. Das wollen die Garantisten. Also die Schweiz ist da eher nur weich garantistisch unterwegs. Und Leute wie ich sind ein bisschen härter unterwegs. Aber gut, wenn wir darüber lachen können und uns so freuen. Schauen wir uns mal an, was die Schweiz macht als Beispiel. Hier gab es eine Studie, CO2-Abgabe in der Schweiz, Frankreich, Großbritannien. Fand ich ganz interessant, nur ein Beispiel. Ich will es nur sagen, hier war die Vorgabe, zumal die Müsse eigentlich, ne, die Klimakonferenz, High-Level Commission on Carbon Prices, also hier nochmal, hier haben wir es, müsse Kohlendioxid bis 2020 einen Preis von 40 bis 80 Dollar erhalten. Deutschland sind es gerade 10 oder 15, also ganz bescheiden. Was haben Sie in der Schweiz angeschaut? Was hat die Schweiz gemacht? Die Schweiz hat ein interessantes Modell. Nämlich, die haben immer 88 Franken pro versicherte Person im Jahr rückverteilt. Nämlich eine relativ hohe CO2-Abgabe, verbunden mit einer Verrechnung mit der Krankenkassenprämie. Tja, wie ist denn das möglich? Das haben die einfach dann so reingeschrieben, das haben die auch dann gesagt, und die meisten Deutschen, die verstehen gar nicht, was das bedeutet. Man machen die Schweizer, was haben die da für eine komische Regelung? Die schauen doch nach Israel, da wird Israel haben so schnell geimpft. Was haben die denn da gemacht? Die haben 4 Krankenkassen. Warum haben die bloß 4? Wir haben in Deutschland noch 167. Ist doch viel schöner, wir haben doch viel mehr. Oder die Engländer haben auch schon viel mehr geimpft. Die haben bloß eine einzige National Health Service. Wie kommt denn das? Wie machen die Engländer das? Geht doch gar nicht. Wir haben doch 167. Also Deutschland ist ein bisschen borniert, weil sie im konservatives Hoheitsregime, wissen Sie aus Literatur, die Schweizer haben dafür auch ein paar Versicherungen, aber wir haben ein System, nämlich dem Bürgerversicherungssystem, blöderweise mit der Kopfpauschale finanziert, aber als System ist eine Bürgerversicherung. Und dadurch können eben solche bezahlen, gibt es eine unmittelbare Beziehung zwischen Staat und Bürger. Und Bürgerinnen werden in Deutschland, könnte der Staat nicht mal das Geld zurückzahlen, weil der Staat bisher überhaupt gar keine direkte Beziehung zu den Bürgern hat. Es gibt bisher keine direkte Auszahlungstechnik in Deutschland. Ne? Also merken wir jetzt gerade, eine Grundrente wird eingeführt und jetzt haben die das Problem, wie kriegen sie Sozialversicherung und Steuer? Wie fernsam koordiniert haben, gibt es bisher keine Technik. Weil wir in Deutschland kein Bürgerversicherungssystem haben, sondern ein Sozialversicherungssystem, das sich an der Arbeitnehmerrolle orientiert. Konservatives Modell. Von Sozialdemokraten leider unterstützt. So, schauen wir hier mal dieses Modell. Was heißt das hier? Skeptisch, also bei den Ökonomen, bei den Liberalen die Idee, Nachhaltigkeit ist für sie eine Nachhaltigkeit ökonomischer Funktionalitäten. Vermeidung öffentlicher Investitionen, Verschuldung, das sind so die Skeptiker. Dann die sozialistische Variante, Konfliktreduktion, Umverteilung, vertikale Verteilungsgerechtigkeit ist eine wichtige Sache. Ökologische Nachhaltigkeit als Kritik, das ist wichtig für Sozialisten und Kommunisten. Kritik. Ne? Alles ist schlecht, natürlich. Kritik ist dann etwas zaghafter, wenn sie sich an China richtet oder Nordkorea, Venezuela. Klar, weil da sind ja die Freunde. Also ich gehe immer in meinen Studien im Europaparlament zur linken Fraktion. Und dann laufen sie immer an der Revolutionsplakate, die immer noch da hängen. Da wird natürlich keine Kritik geübt an den anderen Linken. Ne? So ist man eben. Naja, und die ökologische Modernisierung, da wo man eher sozialdemokratisch unterwegs ist, da ist man dann auch etwas konservativer, ökologische Modernisierung. Das ist das Programm. SPD. In der Schweiz gibt es ja auch Sozialisten und Sozialisten. Dann die internale Lösung, konservative Hartenschaft, Erhalt und Reproduktion gemeinschaftlicher Kernsysteme. Das ist die Idee. Die Keimzelle der Gesellschaft heißt es, die Nation. Also ich meine, jeder Konservative hat immer seine, wenn er dem Nationalhymne klingt, dann fühlt er sich toll, dann schwellt die Brust. Ist ja klar. Oder so, ne? Nachhaltige Vermögenskultur, Good Governance, übrigens auch, das sind die Konservativen gar nicht so dagegen. Commons, Gemeingüter, da hat der gute Kollege war der Auffassung, der aus Hamburg, ne, der Kollege Neckel war der Meinung, dass Commons was Linkes sind, sein was Sozialistisches, naja, kann schon sein, aber für Konservative gibt es auch sehr wohl Gemeingüter, so einfach ist das nicht. Green Growth, dann das weite Konzept nachhaltig als gesellschaftliche Transformationsprogrammatik. Soziale Grundrechte, umfassende Position, die SDGs, Wachstum von Qualitäten, dann so die Idee. Also, meine These 3, Konzept sozialer Nachhaltigkeit gewinnt durch eine Erweiterung der Wohlfahrtsregimeperspektive auf Umweltregime und ihre Zusammenführung. Das habe ich jetzt eher angedeutet als Programm. Das kann ich jetzt nicht ausführen. Da bin ich auch noch dran. Da bin ich immer noch nicht weit genug, muss ich leider sagen. Meisten Leute interessiert es leider auch gar nicht. So warten ist dann der aus den bisherigen Regimedebatten bekannte Streit um Begründung und Vollständigkeit von Typologien. Denn das ist klar, es gibt genügend Leute, die halten die Hofertz-Regime-Typologie schon für völligen Stuss. Verstehe ich nicht, aber ich halte die für hervorragend. Auch dies zeigt, dass das neue Paradigma analytisch nur unter dem Gesichtspunkt von Wahrheitswerten normativ angelegt ist. Normative müssen stets selbst Gegenstand von Reflexion und Analyse sein. Also was ich hier Ihnen erzähle, muss man selbst reflektieren. Im Zentrum steht der Gedanke der Internalisierung. Das Ziel, eine Internalisierungsgesellschaft. So, jetzt sind wir schon die Schlussrunde, also nochmal die Gedanken hier. Methodik, holistisch, systemisch, SDG-Interaktion, gesellschaftlich Programm der Internalisierung, Garantismus, Menschenrechte, Capabilities, der berühmte Begriff von Amartya Sen spielt da eine Rolle, Commons, Gemeingüter, Politik, Sozial, Innovationen, Grundeinkommen, Nudging, Migration als ein positives Programm, nicht nur als Bedrohungsprojekt. Ja, wie kann man das organisieren? Das sind für mich Programme sozialpolitischen und sozialer Nachhaltigkeit. Das Programm Paradigma sozialer Nachhaltigkeit erleichtert die Wissensbasierung und Legitimation sozialpolitischer Programme im weiteren Sinn, die auf eine Internalisierung von sozialen, ökologischen Problemlagen abzielen. Und jetzt kommt dazu ein kontinuierlicher, partizipativer Austausch mit möglichst vielen gesellschaftlichen Stakeholdern, fundierte Anwendungsdimension des neuen Paradigmas und trägt dazu bei, seine transformative Kapazität zu erhöhen. Dazu will ich nur ein paar Bilder an die Wand werfen, das kann ich jetzt nicht vertiefen. Was meine ich mit partizipativem Austausch? Naja, das ist ganz schön. Ich weiß, wie schwer das ist. Sehr schwierig. Ein paar Beispiele. Hier haben wir ein Programm, ein Projekt, was wir gemacht haben im Bundestag, für Technikfolgenabschätzung Deutscher Bundestag, übrigens gemeinsam mit FIBEL, Forschungsinstitut für biologischen Landbau, die sitzen ja auch in der Schweiz und in Deutschland und Österreich, haben wir gemacht über sozial nachhaltige landwirtschaftliche Systeme. Ganz schön kompliziert. Na, also wie kann man sozusagen, da haben wir nämlich verschiedene Ebenen, will ich nur erwähnen, lokale Ebene, regionale Ebene, globale Ebene, dann Temporaldimension, langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Ja, das, ich will das dann nur die Komplikation nicht gering treiben, also soll nicht, dass wir unterkomplex sind. Und hier sowas hier, Beziehung zwischen Agrarwirtschaften, ökonomische, soziale, also Perspektive für Dichtbauern. Kann man die jetzt hier nicht vertiefen. Aber Sie ahnen schon, Mann, oh Mann, ganz schön kompliziert. Ganz schön kompliziert, wenn wir anfangen, sozial nachhaltiger zu erforschen. Ich will Sie ja nicht erschrecken. Ich mache es ja mit Freude. Aber macht die Sache, das ist ein Vereinfachungsprogramm, aber die Welt ist komplex, also muss unsere Forschung auch komplex sein. Oder hier, Thema Partizipation, hier im Projekt, so macht man Teilhabe für die Aktion Mensch. Da ging es um, Deutschland gibt es so ein neues Gesetz, Bundesteilhabegesetz, geht es um Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit Behinderung. Wie macht man Teilhabe? Da haben wir ein Projekt, da geht es um Partizipation. Wie misst man eigentlich Partizipation? Das ist mir ganz schön schwierig. Auch das will ich nur andeuten. Kriterien von Zufriedenheit. Das ist Partizipation, natürlich muss man auch zufrieden sein damit. Aber das reicht nicht. Was genau ist eigentlich Partizipation? Also es ist eben ein komplexes Gefüge. Ist eben auch eine Gemeinschaft. Wer sind, wenn ich über Partizipation forsche, eigentlich die Auskunftspersonen? Mit wem spreche ich überhaupt? Ne? Dann, wie lässt sich eigentlich als Ziel oder normativ von Partizipation definieren? Ne? Also, Wir ahnen schon, es gibt in der Regel nichts Normative. Denn wenn ich einen Betreuer von Behinderten frage oder eine, die Menschen mit Beeinträchtigung selber, da haben die nicht die gleiche Perspektive. Also Partizipation heißt immer am Laufen vermitteln zwischen unterschiedlichen Perspektiven. Nur so als Beispiel, da haben wir so, wie man dann sowas dann evaluieren kann, machen natürlich immer Mixed-Methods-Methoden, das halte ich für unerlässlich. Also Sie können sozialökologisch forschen, heißt immer Mixed-Methods, heißt immer auch Partizipation, indem wir Betroffene einbeziehen, die Mitgestaltung der Akteure ins Zentrum unserer Arbeit rücken. Das ist unerlässlich, meiner Meinung nach. Aber einfach ist das nicht. Deshalb noch ein weiteres letztes Programm hier, Zukunftslabor Schleswig-Holstein. Das haben wir auch, habe ich geleitet, das Projekt. Ist dann zwischendurch beendet worden. Das haben wir in Kürze eine große Gerichtsverhandlung. Die Landesregierung ist Jamaika-Koalition, hätte man sich gar nicht erwartet, wollten mit uns die Zukunft der Sozialsicherung diskutieren, das Grundeinkommen dabei, aber wie wir dann bald feststellen konnten, naja, die wollten es eigentlich gar nicht wirklich. Das wussten sie aber nicht, dass sie es nicht wollten. Für uns Soziologen oftmals erschütternd, dass wir die Leute anschauen und sehen, was bei denen, was die selber gar nicht merken oder auf keinen Fall wissen wollen. Aber so war es. Wir wollten da eben demografischen Wandel, Digitalisierung Deutschlands machen, Auswirkungen sozialer Sicherungssysteme und grundlegende Reformszenarien machen, sollten dazu eine Erfahrungsstudie im Grundeinkommen machen. Die wollten vor allem das Grundeinkommen. Endlich mal, dass jemand das Grundeinkommen mit. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung war dabei. Wir sollten richtig Zukunftswerkstätten machen, haben wir auch angefangen damit, haben wir auch gemacht. Ne? Also Klassiker kennen Sie vielleicht aus der Forschung, Kritik, Dystopie, also was stört uns, ne? Dystopiephase, dann eine Fantasiephase, aber für Politik sehr schwierig, Fantasiephase, das könnte aus dem Ruder geraten. Dann die Umsetzungsphase ja noch schlimmer. Will man wirklich, dass da plötzlich die Bevölkerung eigene Meinung bildet oder gar Studierende? Wir haben das über große Workshops mit Studierenden gemacht. Das ist den Politikern nicht so ganz recht, nicht so geheuer vor allem. Ne? Kommen dann zwar mal dazu, aber Misstrauen. Na gut, kann ich jetzt nicht vertiefen. Ich wollte das jetzt, ich habe, Sie können da die Folien, habe ich Ihnen da reingestellt. Da können Sie es nachfüllen. Wir haben da verschiedene Wellen, Mark-Delphi-Befragen. Diese linke Studie können Sie online lesen. Die rechte Studie sind uns verboten. Wenn ich die jetzt Ihnen geben würde, müsste ich für 6 Monate in Knast oder 200.000 Euro bezahlen. Dieses verboten worden zu veröffentlichen. Plötzlich, na, erst haben wir sie geschrieben, dann sollten wir sie nicht veröffentlichen, weil die Regierung Befürchtungen hat, dass da was ganz Schlimmes ist passiert, dass die Bevölkerung plötzlich merkt, dass wir das, was die uns vorgeworfen haben, gar nicht gemacht haben, sondern was das gemacht haben, was sie eigentlich beauftragt war. Naja, das werden wir vor Gericht klären. Jetzt sind wir erstmal fidel und ärgern uns darüber, dass uns 300.000 Euro fehlen. So ist es im Leben. Also Politikberatung ist nicht so einfach, wollte ich Ihnen sagen, aber macht meistens Spaß. Meistens nicht immer natürlich. Hier sozusagen, wir haben es gemacht. Ganz tolles Projekt, ein ganz grob anspruchsvolles Deutsche Wirtschaftsforschung war dabei. Eine der renommiertesten Kollegen der Innovation, der Sozialpolitikforschung dabei, können Sie alles online nachlesen. Eine tolle Homepage dafür, die ist nach wie vor online. So, ja, da haben wir dann Delphi gemacht mit Beteiligung, alles veröffentlicht. Aber die Pointe, warum ich es an die Wand bringe, das eine Pointe war, dass die Leute, die wir befragt waren in dem Delphin, und das ist deshalb, wie dieses rechtes Bild, die Frage, wie wünschenswert sind für sie bestimmte Zukunftsszenarien, also wir haben es am Markt, sie nehmen die vier Grundmodelle der Zukunft, der Reform, Wohlfahrtsregime-Idee, nämlich liberales Modell, sozialistisches Modell, konservatives Modell und gratistisches Modell, haben wir abgefragt, wie wahrscheinlich halten sie die und für wünschenswert sind sie die. Und das Interessante ist, haben wir im anderen Projekt auch schon gehabt, dass die Leute das, was sie für wünschenswert halten, nicht für wahrscheinlich halten. Das halte ich für echt interessant. Das hat mich sehr beunruhigt. Aber oft schon erlebt. Also Leute haben Vorstellungen, das wäre eigentlich für die Gesellschaft richtig, aber das wird nicht kommen, weil die Leute, die mächtigen Gruppen, zu mächtig sind. Und hier die Reformszenarien haben wir vier Reformszenarien mit Grundeinkommen gemacht, formuliert. Die hätten jetzt berechnet werden sollen vom DIW. Negativsteuer, Bürgergeld, das klassische Sozialdividende, dann eine Grundsicherung, so wie die Grünen das vorschlagen, so die eher konservativen Grünen in Deutschland, die wollen mit der CDU zusammengehen. Habe ich nichts dagegen, aber man muss nur wissen, was man tut. Ne? Das sollte man schon. Also eine Sockelung, ne? Und dann die Bürgerversicherung nach dem Schweizer Modell, finde ich, aber das könnte man ja auf die gesamte Lebensphase ausweiten. So, das waren so unsere Überlegungen. Das kann man ausformulieren. Da geben wir nicht auf, da arbeiten wir natürlich weiter dran. Sie ahnen schon, so habe ich den Bogen groß geschlagen. Jetzt komme ich zum letzten Bild, gehe zum ersten Bild wieder zurück. So, wir haben jetzt eben, ich habe jetzt die Zeit, 54 Minuten. Ja, ich bin jetzt, habe glaube ich noch eine Minute, ein, zwei Minuten, da bin ich mit den 50 Minuten durch. Ich hätte sogar eine Stunde reden sollen, aber nein, ich halte mich kurz. In der Kürze liegt die Würze. So, das sind die, können wir jetzt wiederholen. Ich wiederhole das aber am Schluss noch meine Pointe. Wenn wir über Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit sprechen, lohnt es sich, die Soziologie und ihre Subdisziplinen Sozialpolitik und Anwendung Sozialreform mit Max Weber anzuschauen, als eine Internalisierungsstrategie. Sozialpolitik ist eine Internalisierungsstrategie des Kapitalismus. Kann man natürlich jetzt funktionalistisch ablehnen, sagen, oh, die böse Sozialpolitik, die will den Revolution wäre viel besser. Aber wer sich ein bisschen mit der Geschichte der Sozialpolitik beschäftigt, wird feststellen, auch da, wo es Revolutionen gab, gab es noch Sozialpolitik. Also einfach ist es nicht. Also das wird die Wirtschaftsprozesse neigen, die Logik betriebswirtschaftlicher Rationalität neigt zur Externalisierung von Problemen in die Volkswirtschaft, in die Globalwirtschaft. Das ist einfach so. Und da braucht es sozusagen Internalisierungstechniken und Wohlfahrtsstaaten sind eine Internalisierungstechnik. Das Gleiche gilt jetzt für die Diskussion um Nachhaltigkeit. Auch da neigt der Kapitalismus, neigt das Industriesystem mit seinen stoffgebundenen Verwendungsstrukturen, mit seinen Überflussproduktionen dazu zu externalisieren, irgendwelche Plastik in den Ozean oder auf die Philippinen oder weiß der Teufel wohin, wo eben Leute bereit sind, das auf andere abzuwälzen. Und da eben die Idee Nachhaltigkeitsforschung, Sustainability Sciences als eine Art Soziologie der Gegenwart, in Bezug auf Nachhaltigkeit, Umweltpolitik, Ökologisierung als Internalisierungsstrategien für eine Politik, die ansonsten aus dem Ruder läuft, für etwas, was sozusagen uns zur Lebensgrundlagen zerstört. Ja, damit bin ich eigentlich schon fertig. Mehr habe ich nichts zu sagen. Ist nicht so viel vielleicht. Hier habe ich noch ein paar Schaubilder. Noch das hier an der Wand. Da können Sie es nachlesen. Können Sie auch ein paar kritische Hinweise noch. Auch mit Links habe ich es. Also letzte Texte gibt es online nicht. Aber den kann ich den Kollegen hier, die ihr Leitungsteam hat, die Texte, sonst schicke ich sie Ihnen. Ja, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Damit höre ich mit meinem Vortrag auf. Zack.
Ja, wunderbar. Recht herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag, Herr Opielka. Ja,